Das ging nicht nur dir, Anita, so, sondern das ging auch mir so, auch als Pastor. Wenn man das so hört, wieder so eine Liebesgeschichte zwischen dem lebendigen Gott und einem Menschen passiert. Und wie dieser lebendige Gott in das Leben von ganz unterschiedlich geprägten Menschen hineinredet und für jeden so die gleiche Bedeutung gewinnt. Das ist faszinierend. Und ich freue mich mit euch Sechsen heute Morgen, dass da so eine Liebesgeschichte begonnen hat. Und das ist das Stichwort für meine Predigt. Ich habe auch so eine Liebesgeschichte hinter mir. Das heißt, ich habe sie nicht hinter mir, ich bin noch voll drin mit meiner Frau. Aber wie das so begonnen hat und wie das so passiert, und das kann man auch gut auf eine geistliche Ebene übertragen. Und deshalb möchte ich eine Geschichte aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte 8 vorlesen. Das ist für mich die Liebesgeschichte zwischen Jesus und einem Menschen. Hören wir mal rein. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: Mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird von kaum jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Er war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes aber sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündigte ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an der Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt's Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte zu ihm: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Vom Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Der erste Punkt ist, wie Liebende einander finden. Wie Liebende einander finden. Könnten eine Stunde reden, wie das bei mir war. Aber hier geht es ja irgendwie um etwas anderes. Da ist ein Mann, der spielt eine Rolle mit Namen Philippus, und der tut eine unwahrscheinlich segensreiche Arbeit für Gott. Und die Menschen strömen nur zu ihm hin, um die Botschaft des Evangeliums zu hören. Ein Massenauflauf. Und dann ereilt diesen Philippus eine Schrecksekunde. Er bekommt nämlich eine Eingebung von Gott, von allerhöchster Stelle, sehr eigenartig, aber unmissverständlich, sodass er das nicht überhören konnte. Und das noch um die Mittagszeit. Und in einer menschenleeren Wüstenstraße. Und das ist ein seltsamer und sinnloser Befehl, der diesen Mann irgendwo erreicht, dass er seine Städte verlassen soll und soll da irgendwo sich an seine eigene Straße stellen. Und interessant ist, dass es dieser Philippus nicht einfach seine Sache durchzieht, sondern dass er offen ist für diesen Impuls von Gott. Dass er merkt, da steht Gott als Auftraggeber dahinter. Er ist sensibel für den Willen Gottes. Sensibel für den Willen Gottes. Und er lässt sich sogar seinen eigenen Plan durchkreuzen. Wenn Gott redet, dann sollte man diesem Impuls immer folgen. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und dann erlebt dieser Philippus eine Überraschung, wie Gott immer überraschend handelt in der Bibel, wenn das Wort siehe vorkommt. Siehe. dann passiert was Außergewöhnliches. Wir entdecken das meistens erst nachher, so wie die Täuflinge, die auch zurückschauen und sehen in ihr Leben, wie manches gelaufen ist oder auch nicht gelaufen ist und wie Gott trotzdem alles einfügen kann in seinen großartigen Plan. Da ist also dieser Philippus schwitzend und hustend in der Wüste und dann sieht er da eine Staubwolke. Und die Sache kommt näher. Zunächst denkt er, ich spinne vielleicht hier an dieser Stelle, aber er merkt, da kommt wirklich ein Gefährt ihm entgegen und dann zuckt es ihn wirklich innerlich und reißt ihn. Er erkennt auf einmal, Halter des Gefährts ist kein Geringerer als Ihre Majestät, die Königin aus Äthiopien. Und Fahrer kein Geringerer als Ihr Finanzminister und Schatzmeister. Er hat Prokura über das ganze Imperium, also ein hochgestellter, ein einflussreicher und vermögender Mann kommt da auf ihn zugefahren. Wenn das keine Überraschung ist. Und dieser Mann war nach Jerusalem aufgebrochen. Circa 2000 Kilometer hat er hinter sich. Staub geschluckt. Die Sonne hat ihm zugesetzt. 2000 Kilometer. Nicht über die Autobahn, sondern durch Steppen und Urwälder, nicht über Teerstraßen, sondern staubschluckend durch die Wüste und nicht in einer Nebelkarosse mit Stoßdämpfer, sondern Bandscheiben massierend auf vier Rädern. Und der Grund an der Stelle ist, er will nach Jerusalem. Und dieser Mann, der sehr religiös war, war dennoch ein Suchender. Liebe Freunde, es gibt viele religiöse Menschen, auch hier mitten in Deutschland und in Heidelberg. Aber sie sind noch auf der Suche. Sie haben das noch nicht gefunden, wonach sie eigentlich unterwegs sind, worauf sie angelegt sind. Sie sind noch nicht vom Suchen zum Finden gekommen wie dieser Mann. Und dieser Finanzminister ist wieder ein Beleg dafür, dass die Frage nach Gott jeden Menschen innerlich berührt. Und ich kenne viele von Ihnen heute Morgen nicht, aber eins weiß ich. Ich glaube, dass Sie auf der Suche nach dem lebendigen Gott sind. Warum? Weil Gott etwas unverlierbar in Ihr Herz gepflanzt hat, das durch nichts anderes ausgefüllt werden kann und befriedigt werden kann, sondern was nur der lebendige Gott selbst befriedigen kann. Auch Religionen können das nicht stillen. Religionen können das nicht stillen. Und was zurzeit in Mekka läuft, das geht einem ans Herz, das berührt mich zutiefst. Und man wird als Suchender, nicht Befriedigender, als Nichtwissender wieder nach Hause fahren. Das ist die Not, die mich dabei berührt. Und deshalb sind in allen Religionen und Weltanschauungen und Philosophien suchende Menschen, die bange Fragen haben, aber denen nicht geholfen wird durch befriedigende Antworten. Scheinbar haben diesen Mann fromme Exiljuden mit ihrer Lebensweise irgendwie berührt. Und er sagt, ich muss mir diesen Gott Israels mal näher anschauen. Ich muss mich dem nähern. Und er will auf den Grund gehen und will sich informieren. Und das war der Anlass, dass dieser Mann 2000 Kilometer auf sich nimmt. Vielleicht bekomme ich Antwort für mein Leben. Liebe Freunde, ich habe das Vorrecht, in das Leben von vielen Menschen immer wieder zu schauen und weiß, was sie alles unternehmen, was an Literatur gelesen wird, was an Gesprächen geführt wird und wo man überall sucht, sucht, worauf man angelegt ist, Gott. Und dann kommt es auf einmal zu diesem unverhofften Rendezvous mitten in der Wüste. Und dem Philippus dämmert es auf einmal. Das war's. Deshalb hat mir Gott den Impuls gegeben, dass ich da, wo ich so viele Menschen als Zuhörer hatte, dass ich dort weggehen soll, weil er hier etwas mit mir vorhat. Gottes Boten wissen in den wenigsten Fällen von dem, was Gott schon ganz lange generalstabsmäßig vorbereitet hat vom Himmel. Sein Plan ist schon fertig. Und wir haben vielleicht noch gar nichts begriffen an der Stelle. Und langsam hebt sich der Schleier, Stück für Stück kommen wir zur Erkenntnis. Und hier treffen zwei zusammen. Das ist einmal der menschensuchende Gott. Und zweitens der gottsuchende Mensch. Haben wir das? Der menschensuchende Gott und der gottsuchende Mensch, die treffen sich hier in der Wüste an einer ganz entscheidenden Stelle. Und der sinnlose Befehl, der entpuppt sich als Maßarbeit Gottes. Gott holt den Mann von der Masse weg, weil ihm der Einzelne so viel bedeutet. Gott geht es nie um die Masse, sondern Gott geht es immer um den Einzelnen. Und darf ich das mal sagen? Gott geht es um sie und Gott geht es um dich, der du heute Morgen hier sitzt. Und diese Geschichte ist ein Musterbeispiel, wie Gott einem einzelnen Menschen auf den Fersen bleibt und seine Rettung unter denkbar unmöglichen Umständen perfekt organisiert und einfädelt. Im Alpha-Kurs, Florette, dort hast du so diese entscheidende Begegnung mit Gott gehabt. Da singen wir am Abschlussabend immer ein Lied, sein Vortragslied. 99, das zählt, das spielt ab auf das Gleichnis, was Jesus mal erzählt. 99 sehen sich lange schon am Ziel, wissen ganz genau, wohin sie gehören. Sie genießen dieses sichere Gefühl und dass einer fehlt, das kann sie nicht stören. Doch Gott sucht den, der auf der Suche ist. Und fehlt auch nur der eine, wird er unendlich vermisst. Für den einen Menschen gibt Gott alles her. Nach dem einen sehnt sich der Himmel so sehr. Kehrt der eine um und findet endlich nach Haus, bricht ein Freudenfest im Himmel aus. Freunde, das ist's. Jeder Einzelne, der auch heute Morgen hier ist, hat einen unendlichen Wert bei Gott. Und das hat mir so leid getan und so weh getan, dass du gesagt hast, ich konnte mich gar nicht so sehen. Ich habe mich immer nur negativ gesehen und ich war mein ärgster Feind. Aber du hast den noch nicht gesehen, der dich liebt, unendlich liebt. Und das ist dir dann deutlich geworden. Dem du sehr viel bedeutest, Florette, aber wir alle. Und darf ich das mal so sagen, dass der lebendige Gott nach jedem auf der Suche ist, der auch heute Morgen hier sitzt. Nach jedem. Er sehnt sich nach Begegnung mit dir. Und er möchte dich nicht abhaken, sondern er möchte, dass zwischen ihm und dir eine Liebesgeschichte beginnt. Das ist entscheidend. Ihr lieben Täuflinge, ich weiß nicht, wie die Liebesgeschichte mit Gott bei euch im Einzelnen verlaufen ist und angelaufen ist. Wahrscheinlich weniger dramatisch hier, wie bei dem Mann hier in der Wüste. Aber ich möchte euch sagen, in Gottes Herzen habt ihr schon immer eine Rolle gespielt. Und Gott hat euch die Sehnsucht ins Herz gegeben. Nach mehr. Die Sehnsucht nach Qualität. Die Sehnsucht nach Leben. Die Sehnsucht nach Sinn, die Sehnsucht nach Gott. Und Gott hat auch in euer Leben Menschen und Verhältnisse eingebaut, wundersam Dinge zusammengefügt, damit er euch endlich begegnen kann. Und Taufe heute Morgen heißt für euch staunend zu sehen, ich bin Maßarbeit Gottes und ich bedeute Gott unendlich viel. Und Gott hat mich gefunden. Ich bin ein Gefundener. Ich bin ein Erwählter, das ist's. Und ein zweiter Punkt, wenn der Funke überspringt. Ach, das ist so toll, ich könnte dir so viel erzählen jetzt, wie der Funke bei mir übergesprungen ist, damals mit meiner Frau und so weiter. Tolle Sache. Bei dem Finanzminister hier, der hat eine Schriftrolle in Jerusalem gekauft. Der will der Sache auf den Grund gehen. Und der möchte Infos aus erster Hand haben. Da reicht der Spiegel und der Fokus nicht aus, sondern er möchte in der Bibel Ursachenforschung treiben. Da möchte er Maß nehmen. Und so entrollt er seine Schrift und liest üblicherweise laut vor sich selbst von dem Propheten Jesaja. Und da liest er von einem Schaf, was zur Schlachtbank geführt wird, und ein Lamm, das zur Schur geschleppt wird und sich stumm verhält. Das für so einen harten Mann wie den unheimlich realitätsfern. Und er sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Von wem redet hier eigentlich dieser Bote Gottes, der Jesaja? Ihr Lieben, wenn man beginnt, die Bibel zu lesen, dann kommen Fragen hoch. Wer keine Fragen bekommt, der liest oberflächlich. In der Bibel, da werden uns die wichtigsten Fragen gestellt und dann auch die Antworten vermittelt, ganz gewiss. Und niemand von uns soll die Fragen runterschlucken. Dadurch wird man nicht gescheiter. Gottes Regie wird dafür sorgen, dass im richtigen Augenblick auch der richtige Gesprächspartner zur Verfügung steht, wie damals. Plötzlich ist der Anhalter in der Wüste und hilft diesem Mann auf dem Gefährt auf die Sprünge. Und dieser Philippus, der wird Entwicklungshelfer in puncto Glauben. Und er traut seinen Ohren nicht, was er da hört. Der liest tatsächlich aus Jesaja 53. Und jetzt merkt er, deshalb bin ich also hierher gekommen. Von Gott gesteuert, um diesem Mann in irgendeiner Weise zu helfen. Und er hat innerlich gedankt, oh Herr, danke. Und er konnte schon fast für den geschluckten Staub danken. Und klingt sich flugs in das Selbstgespräch ein. Und dann geht es diesen Glaubensgrundkurs, wo man könnte fast sagen, Alpha im Kurzformat. Alpha-Kurs im Kurzformat, ganz zentral. Da ist vom Schaf und vom Lamm die Rede. Das sind Bilder für Jesus, den Sohn Gottes. So kommt also Gott in diese Welt. Vergleichbar mit einem Schaf. Gott kommt nicht als Elefant, der alles zertrampelt. Gott kommt nicht als Löwe in diese Welt, der alles zerreißt. Gott kommt nicht als großes Tier, vor dem man Reißaus nehmen müsste. Gott kommt nicht als Religionsstifter, der Forderungen und Gesetze bringt und neue, wir schaffen es mit der alten schon nicht. Sondern Gott kommt in diese Welt als Wollschaf, als liebendes Wollschaf, will Wärme geben, will Liebe schenken, will Vertrauen ermöglichen und ist so bereit, sich total einzusetzen, das Leben aufzugeben, damit andere das Leben gewinnen. Gott kommt in Jesus wie ein Wollschaf, damit wir uns in dieser Welt nicht länger in die Wolle kriegen, sondern Frieden mit ihm gewinnen und Frieden auch untereinander gewinnen können. Kein Gott zum Fürchten, sondern ein Gott, den man ehrfürchtig lieben kann. Ein Gott zum Verlieben. Das ist Jesus, dieses Schaf. Ein Gott zum Verlieben. Und dieser Gott hat dem Minister Eindruck gemacht. Dies Wort vom Lamm hat ihm in seiner Welt der Löwen Mut gemacht. Und so steht der Minister auf einmal vor dem großen Geheimnis des Glaubens. Und das Geheimnis des Glaubens ist keine Konfession. Das Geheimnis des Glaubens ist eine Person, ist Jesus. Und er beginnt zu staunen, es dämmert bei ihm. Und er beginnt sich zu freuen und anzubeten. Und ich glaube, so geht es jedem. Wir hatten nicht Zeit, dass ihr alle sechs zu Wort kommt heute Morgen. Aber wie das Geheimnis des Glaubens bei euch begonnen hat, da erkennt man vielleicht auf einmal den roten Faden der suchenden Liebe Gottes. Man staunt auf einmal, darf ich es mal so sagen, über dieses Wollschaf mit Namen Jesus, über seine Einzigartigkeit. Und man merkt, ich habe so einen Zug des Herzens zu dieser Person. Ich gewinne Vertrauen zu ihm und möchte ihm wirklich angehören. Und ich ahne, dass er es ist, wonach ich im Grunde eigentlich suche und dass er mir die großen Fragen des Lebens beantworten kann. Und dann schmilzt auf einmal der Hochmut. Und da kommt Demut ins Herz und der Wunsch, mit ihm möchte ich gerne das Leben teilen. Man verliebt sich in Jesus. Ihr lieben Täuflinge, wie war das bei euch, als ihr euch verliebt habt? Als ihr immer mehr diesen Jesus vor euren Augen erkannt habt, zum Staunen gekommen seid. Auf diesen einzigartigen Herrn werdet ihr heute getauft. Und in diese nie zu begreifende, aber dennoch wahre und nie endende Liebe Gottes, darauf lasst ihr euch heute ein. Und er sagt euch, so wie ihr weiße Kleider anhabt, das ist ja sehr symbolträchtig, wie bei einer Hochzeit eigentlich auch, das so sein sollte. Das heißt, ihr seid vollkommen rein. Egal, was sich in eurem Leben ereignet hat, egal, wie übel euch mitgespielt habt und wie ihr vielleicht anderen übel mitgespielt habt, ihr seid vor Gott so rein, wie eure Kleidung aussieht, weiß wie Schnee. Das ist Entlastung des Lebens. Alles vergeben, neu anfangen können. Das ist die Chance. Und euch gilt, fürchtet euch nicht, ihr gehört mir für immer. Und das Letzte, Liebende wollen einander ganz gehören. Der Minister kann auf einmal glauben, Jesus ist Gottes Sohn. Und er kann dankend annehmen, sein Kreuz, was ja in jeder Kirche hält, das ist nicht sinnlos, sondern das ist das große Symbol des Glaubens. Das große Symbol des Glaubens, sein Kreuz bedeckt auch meine ganze Schuld. Vergebung der Schuld bekomme ich bei keinem Psychologen, sondern nur bei dem, der dafür zuständig ist. Christus, der Sohn Gottes. Und er versteht, dass Gott sich festgelegt hat und das nun auch ihm gilt. Es mag vieles im Leben noch passieren, auch in eurem Leben. Nicht, dass ihr heute irgendwo unter so eine Schutzglocke kommt und euch könnte nie mehr etwas passieren. Ihr würdet keinen Irrweg mehr gehen, ihr würdet nicht mehr vor die Wand laufen und wie wir es eben schön in dem Videoclip da gesehen haben. Glaube ich nicht. Aber eins dürft ihr wissen, nichts. Nichts, was euch noch begegnet, kann euch jemals scheiden von der Liebe Gottes. Die steht stärker als die Bank von England. Und der Minister begreift, Christwerden ist nicht ein theologisches Gedankensystem oder fromme Vokabeln speichern oder irgendetwas mühsam erlernen, sondern diese rettende, erneuernde Lebensverbindung mit Jesus eingehen. Und darauf möchte er ganz eingehen. Und er sagt, da ist Taufe, da ist Wasser. Ich möchte das festmachen. Ich möchte ganze Sache mit diesem Jesus machen und kein Hintertürchen mehr offen lassen. Liebe geht ja immer aufs Ganze, oder? Liebe schenkt sich ganz und will auch den anderen ganz. Das ist schon zwischen Menschen so und das soll auch zwischen Gott und uns Menschen so sein. Wenn ein Mensch feste Absichten mit einem anderen Menschen hat, dann möchte er nicht unverbindlich zusammenleben. Und dann möchte er sich auch kein Hintertürchen irgendwie offen lassen, sondern dann geht er zum Standesamt und macht die Sache fest, unwiderruflich. Ich liebe dich und ich will dir für immer gehören. Und wenn einer Jesus liebt, dann genügt ihm auch nicht mehr irgendwie so ein unverbindlicher Weihnachtsbesuch in der Christmette. Oder dass man sonntags so seinen Körper ausführt allein. Oder das fromme Gefühl in der Herzgegend. Der Glaubende will es Jesus sagen. Und er will ihm seine Liebe zeigen und für immer mit ihm zusammen sein. Liebe geht immer aufs Ganze. Und deshalb macht dieser Mann, dieser Finanzminister, ganze Sache. Und er lässt sich taufen. Das ist eine ganze Sache. Es ist eine Sache, von Jesus zu hören. Und es ist eine andere Sache, diesem Jesus ganz zu gehören. Bei der Taufe geht es immer um das Ganze und Allumfassende und ist vergleichbar mit einer Eheschließung. Eine Eheschließung ist persönlich, ganz bewusst, ich bin da wach dabei, verbindlich, vertrauensvoll, uneingeschränkt, öffentlich und freudig. Und Taufe ist so eine Liebeserklärung an Jesus. Ich liebe dich und ich möchte dir für immer gehören, ihr lieben Täuflinge. Und damit bin ich am Schluss. Nicht mehr und nicht weniger sagt ihr heute auch vor den vielen Menschen hier. Nicht sagt ihr, dass ihr immer lieb sein wollt, schafft ihr sowieso nicht. Dass ihr nie mehr Fehler machen wollt, schafft ihr genauso wenig wie ich. Dass ihr immer perfekt sein wollt. Auch das wird nicht gehen. Man sollte immer mit großartigen Versprechungen sehr vorsichtig sein. Nein, das müsst ihr heute nicht hier versprechen. Aber ihr gebt eine Liebeserklärung ab. Ich liebe dich, Jesus Christus. Und ich kann mir nichts Größeres und Schöneres vorstellen, als mit dir durchs Leben zu gehen und dir zu gehören. Und dann wird das Endergebnis dieser Liebesgeschichte sein, wie bei diesem Mann hier in der Apostelgeschichte. Und er zog seine Lebensstraße weiter mit ganz großer Freude, zusammen mit Jesus. Gott segne euch. Amen.